Hallo, ich bin Erik Guyer, Chefredaktor der NZZ. Und das sind die NZZ-Standpunkte, die ihr vielleicht schon aus dem Fernsehen kennt. Dort debattiere ich jeden Monat mit einem Gast. Und jetzt geht es los.
Seit Monaten hält der amerikanische Wahlkampf die globale Öffentlichkeit in Atem. Das Rennen ums Weiße Haus gleicht mit dem Attentat auf Trump, dem Rückzug Bidens und dem Hype um Harris einem Politthriller. Doch wie sehr unterscheiden sich die Kandidaten wirklich, jenseits von Stil und Rhetorik? Stehen die Vereinigten Staaten tatsächlich vor einer Schicksalswahl? Und wenn ja, wer rettet Amerika vor sich selbst? Unser Gast heute ist Stefan Bierling, Professor für Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg. Herzlich willkommen, Herr Bierling.
Herzlichen Dank.
Herr Bierling, Sie sind ein deutscher Professor und damit ein Experte für die deutsche Seelenlage. Werden die Deutschen jemals Donald Trump verzeihen, dass er in seiner ersten Amtszeit Recht hatte und Angela Merkel Unrecht? Er trat für höhere Verteidigungsausgaben ein. Er kritisierte die Energieabhängigkeit von Russland. Er schätzte sehr realistisch die aggressive Natur des iranischen Regimes ein. Also das komplette Gegenteil von dem, was in Berlin damals Politik war. Das können die Deutschen ihm nicht verzeihen, oder?
Nicht wirklich. Trump Recht zu geben in vielen Punkten gehört nicht zur politischen Kultur, wie sie in Deutschland im Moment herrscht. Nun müssen wir zur Fairness sagen, es war auch Obama, der sich sehr stark gemacht hat für stärkere deutsche Verteidigungsausgaben. Sein Verteidigungsminister Gates hat es seit 2014 gefordert. Das heißt, es gibt hier auch Kontinuitäten über die Trump-Administration rückwirkend hinaus, genauso wie es Kontinuitäten gibt, die Biden fortgesetzt hat. Der Ton ist oft ein anderer und den Ton haben die Deutschen Trump nicht wirklich vergeben. Aber wir haben ein großes Umdenken auch in Deutschland, Sie haben es angesprochen, in der Bewertung der Amtszeit von Angela Merkel. Die war eine Wohlfühlkanzlerin. Das hat den Deutschen sehr gut getan. Sie hat ihnen nicht viel abgefordert, außenpolitisch, innenpolitisch. Und jetzt zahlen wir halt auch die Zeche für im Grunde 16 Jahre Verschleiern von Problemen. Und insofern ist das schon etwas, was die Deutsche in so eine aufgeweihte Seelenlage stürzt. Sie wollen auf der einen Seite zurück zu den guten Merkel-Tagen, merken aber, wenn sie ein bisschen drüber nachdenken, das war vielleicht auch das Versäumnis, das uns überhaupt in manche dieser Krisen gestürzt hat.
Trump hat außenpolitisch hingegen einiges richtig gemacht, zum Beispiel den Abraham Accord, also die Aussöhnung zwischen Israel und einer ganzen Reihe von arabischen Staaten, inoffiziell sogar mit Saudi-Arabien. Er hat Amerika und seine europäischen Verbündeten nicht in einen neuen Krieg hineingezogen. Wenn man das ganz nüchtern anschaut, wäre das nicht ein Grund, außenpolitischer Grund, Trump eine zweite Amtszeit zu geben?
Nun, das ist jetzt natürlich eine Auswahl an den vielen Dingen, die Trump während seiner Amtszeit außenpolitisch und über die Innenpolitik haben wir noch gar nicht gesprochen, gemacht hat. Und das müsste man alles ein bisschen qualifizieren, glaube ich. Die Abraham Accords waren ein gewisser Erfolg. Das war etwas, was Israel im Grunde seit seiner Gründung angestrebt hat, die Akzeptanz der arabischen Welt. Das war ein großer Durchbruch. Der Durchbruch wird aber getrübt dadurch, dass das Schicksal der Palästinenser eigentlich nie wirklich in den Abraham Accords thematisiert wurde. Das hat natürlich Netanyahu nicht interessiert, das hat die arabischen Staaten nicht interessiert, das hat die Amerikaner nicht interessiert. Aber es wird sehr schwer sein, eine dauerhafte Lösung im Nahen Osten zu kriegen, ohne dass das palästinensische Problem in der einen oder anderen Form irgendwie gelöst ist.
Verzeihen Sie, wenn ich da gerade unterbreche, aber immerhin, es war eine Art von Lösung im Nahen Osten, wo es sonst keine Lösungen gibt. Also wir sehen gerade jetzt, wie Biden versucht, einen Waffenstillstand für Gaza auszuhandeln und wie schwierig das ist. Und da muss man ja schon sagen, Trump hat da in einer Weltgegend, wo es sonst keine Lösungen gibt, eine hinbekommen.
Lösung ist mir als Begriff zu groß. Er hat einen Weg eingeschlagen und verstärkt, der auf die richtige Richtung angelegt war. Aber ich kann im Letzten nicht über das Schicksal der Palästinenser hinweg Politik machen. Und dass es zu dieser Gewaltexplosion kam, ist natürlich zum Teil auch darauf zurückzuführen, dass die Hamas und andere gesehen haben, dass sie dieses Spiel verlieren. Und dass Israel sich auch nicht wirklich vorbereitet hat auf diese Gewaltexplosion, sondern mit innenpolitischen Querelen und eigentlich dem Wissen der hundertprozentigen Unterstützung durch Trump viele Dinge gemacht hat, die sie weniger kompromissbereit gemacht haben, gehört in diese Gleichung rein.
Aber auch das ist doch typisch in der Außenpolitik. Sagte schon Bismarck, wenn Sie irgendwo anfangen in der Außenpolitik und irgendetwas lösen, handeln Sie sich an anderer Stelle irgendetwas anderes ein. Außenpolitik ist ein System von Aushilfen. Und das hat Trump eigentlich ganz gut verstanden.
Im Nahen Osten durchaus. Gleichzeitig hat er natürlich auch Fehler gemacht und auch im Nahen Osten Fehler gemacht. Also ich glaube, die Kündigung des Atomvertrages mit dem Iran, das zumindest das Problem auf 10 Jahre kaltgestellt hatte, war ein Problem. Warum? Zumindest ein Spannungspunkt mit Teheran im Nahen Osten ist damit im Grunde zumindest, wie die Amerikaner sagen würden, die can is the road down gekickt worden. Man hat zumindest etwas Zeit gewonnen. Das hätte gleichzeitig natürlich erfordert, dass die Amerikaner auch mit Truppen aktiver in der Region bleiben. Ich muss dem Iran auch entgegentreten, wenn er versucht, über seine Stellvertreter in Syrien, in Libanon und in anderen Regionen wirklich weiter Einfluss zu gewinnen. Und das war so eine Scheinlösung der Amerikaner auch. Im Grunde der Versuch von Trump zu sagen, wir ziehen jetzt alle Sanktionen durch, sind aber nicht bereit, wirklich mit Truppen in der Region zu bleiben, stärker einzugreifen. Das hat auch schon Obama nicht getan, das würde auch Biden nicht tun. Aber dann komme ich eben nicht zu der Rolle, wo Amerika im Letzten die einflussreichste Macht in der Region bleibt. Diese Macht schwindet zusehends und wir sehen ja im Grunde, wie alle Seiten jetzt Biden auf der Nase rumtanzen.
Heißt das nicht eigentlich, dass die Bedeutung einzelner Präsidenten in der Außenpolitik, sogar in der Außenpolitik, wo sie einen größeren Spielraum haben als in der Innenpolitik, sogar dort überschätzt wird? Alle reden von Trumps angeblichem Isolationismus. Dabei ist das ja ein sehr, sehr lang anhaltender Trend. Seit 1990 hat zum Beispiel die US Navy immer weniger Schiffe. Die US Air Force hat nur noch halb so viel Kampfflugzeuge wie in den 90er Jahren und nur noch ein Drittel so viele Bomber. Also es fällt den USA rein materiell zunehmend schwer, eine aktive Außenpolitik, so wie sie sie jetzt gerade gefordert haben im Nahen Osten, militärisch zu unterlegen. Und das ist nicht ein einzelner Präsident.
In der Tat, wir können sogar die Aussage noch zuspitzen. Seit 1992, seit Bill Clinton, hat eigentlich immer der Präsidentschaftskandidat gewonnen, der eine isolationistischere, was immer das jetzt bedeutet, das können wir vielleicht noch ausbuchstabieren, Außenpolitik gefordert hat. Clinton hat ja damals schon Bush Senior immer wieder attackiert. Es geht um die Wirtschaft, es geht um die heimischen Probleme, es geht nicht um die Außenpolitik. Und das war auch Obamas Slogan. Der Einzige, der vielleicht ein bisschen aus der Reihe fällt, war Biden, aber der ist aus anderen Gründen gewählt worden, der ja mehr ein Internationalist war als Trump. Also es gibt lange Linien. Es gibt mittlerweile auch zwischen beiden Parteien und beiden Präsidentschaftskandidaten, über die wir noch sprechen werden, durchaus Punkte, wo man eigentlich die Hand nicht wirklich umdrehen kann, wer weniger protektionistisch ist. Beide sind auf protektionistischem Kurs. Beide wollen im Grunde Isolationismus praktizieren, vielleicht mit unterschiedlichen Nuancen. Wo es aber, glaube ich, Unterschiede gibt, ist die Wertschätzung von Alliierten und die Pflege von Allianzsystemen. Hier würde ich sagen, wenn wir es wirklich zuspitzen auf den jetzigen Wahlkampf, gibt es doch sehr unterschiedliche Ansatzpunkte, wie man versucht, diese Welt zu ordnen. Eher im System, wie es Trump durchziehen würde, der Großmächte so nach napoleonisch in einem multilateralen, multipolaren System, oder eher auf Allianzen bauend, wie es eigentlich traditionell die Amerikaner gemacht haben seit 1945.
Aber jeder Präsident, jede Präsidentin, die nicht die Verbündeten pflegen, fallen irgendwann auf die Nase. Das ist ganz markant deutlich in Asien. Ohne die Australier, ohne die Japaner, ohne Philippinen, Indonesien können auch die USA China nicht mehr eindämmen. Also das ist, glaube ich, ein ganz klares Faktum. Und meinen Sie nicht, dass jeder Präsident das am Schluss sieht?
Am Schluss vielleicht schon, würde ich für Trump sagen. Bei Biden und bei Kamala Harris würde ich sagen, die haben es schon am Anfang gesehen. Biden hat ja versucht, über AUKUS, also diesen neuen Pakt zwischen Großbritannien, Australien, den USA, so ein neues Bündnissystem, auch militärisch durchaus stark unterlegt, aufzubauen. Auch die Quad, also der quadrilaterale Dialog zwischen Japan, Indien, Australien und den USA ist etwas, wo etwas koordiniert wird, noch nicht wirklich im militärischen Bereich, aber wo die Zusammenarbeit gerade mit Indien gesucht wird, was ja sozusagen der natürliche Antipode ist. Und wenn die Amerikaner den Antipoden Chinas etwas an sich ranziehen können, ist das natürlich gut bei dieser Einhegungspolitik Chinas. Also das, glaube ich, wird langfristig in diese Richtung gehen müssen, einfach weil Amerika nicht mehr in dieser herausragenden Stellung ist wie in den 1990er Jahren. Und dem muss sich dann jeder Präsident auch irgendwie unterordnen. Wir sehen in der Indienpolitik, dass auch Trump Indien sehr umgarnt hat, genauso wie Biden Indien umgarnt hat. Aber bei traditionellen Verbündeten, etwa Südkorea, ist Biden doch sehr viel kompromissbereiter gewesen. Dort hat Trump ja sofort Strafzölle verhängt. Auch mit Japan hat er immer wieder auf Strafzölle gedrängt. Das heißt, Biden ist hier smoother, eleganter gewesen in den Umgangston, in den Formen. Trump hat eben sehr stark auch über seine ökonomischen Ideen versucht, Druck auf diese Staaten auszuüben. Und das ist nicht immer gut angekommen, obwohl natürlich diese kleinen Staaten im Letzten wissen, und klein ist im Vergleich zu den USA jeder außer China auf der Welt, dass sie keine Alternative wirklich haben zu Washington.
Europa hat ja Angst, dass Trump die Waffenhilfe für Kiew stoppen könnte. Wie wahrscheinlich ist das? Denn auch isolationistisch gesinnte Amerikaner wollen ja ein starkes Amerika in der Welt. Und wenn Putin Osteuropa umkrempeln könnte, weil die westliche Unterstützung für die Ukraine zu einem Ende kommt, dann wäre das für die USA ja fast ein zweites Vietnam, weil das wirklich Europa ganz grundlegend verändern würde. Also wenn Putin gewinnt in der Ukraine, sähe ein Präsident Trump sehr, sehr alt aus. Muss man doch eigentlich sagen, es ist ein gutes Incentive für ihn, die Ukraine weiter zu unterstützen.
So müsste man denken. Aber wir sind ja bei Trump nicht wirklich sicher, was ihm gerade durch den Kopf oder vielleicht noch genauer durch den Bauch schießt. Bei Trump ist ein Problem die Berechenbarkeit, das Vertrauen, das man in seine Entscheidungen haben kann. Es ist sehr viel einfach transaktional, es ist sehr viel Selbstglorifizierung, es ist sehr viel Innenpolitik, die in die Außenpolitik überschwappt. Ich will Ihnen nur zwei Beispiele geben. Er hat damals, was ihm ja das erste Impeachment-Verfahren eingetragen hat, versucht, Zelensky zu erpressen, Schmutz über die Verbindungen von Hunter Biden zu Burisma, diesem ukrainischen Konzern, zu finden. Dass sowas untersucht gehört, ist völlig klar, aber das ist mehr Aufgabe der Medien. Es ist nicht Aufgabe eines amerikanischen Präsidenten, einen Amtskollegen mehr oder weniger zu erpressen, zu sagen, ihr kriegt erst die Waffenhilfe, wenn ihr Schmutz über Biden findet. Das heißt, das überlagert Dinge. Das zweite Beispiel, das ich noch geben will, die Amerikaner haben ein riesiges Hilfepaket für die Ukrainer, für Israel und auch für Taiwan verabschiedet im Juli. Das wollten sie aber schon im Grunde seit 6 Monaten verabschieden. Und das war im Grunde die Intervention Trumps, der nicht wollte, dass die ganz rechten Republikaner dieses Paket unterstützen, um Druck auf die Administration auszuüben. Obwohl die Mehrheit der republikanischen Partei genauso ist, wie Sie es beschrieben haben, Herr Guyer, die ist auf der vernünftigen Seite. Aber es gelingt Trump immer wieder reinzuregieren in den Kongress, was völlig neu ist, aus Wahlkampfkalkül. Und deshalb wissen wir nicht wirklich, was Trump machen würde. Bisher hat er nur gesagt, er wird innerhalb von 24 Stunden, nachdem er ins Weiße Haus eingezogen ist, einen Frieden zwischen Russland und der Ukraine schaffen. Das ist so eine Trump-Ankündigung, auf die man nicht viel geben kann.
Schauen wir mal. Aber immerhin hat Trump dann doch Waffen an die Ukraine in seiner Amtszeit geliefert, während in Deutschland das Kanzleramt immer erklärt hat, Waffen würden das, den Konflikt nur anheizen. Also ja, er ist sicher nicht perfekt, aber wenn ich jetzt immer mal wieder die Folie der Europäer und dort in Sonderheit der Deutschen nehme, muss ich sagen, auch da hat er eigentlich vernünftiger gehandelt als andere.
Mit Deutschland haben Sie mich sofort auf Ihrer Seite. Aber Deutschland ist auch nicht Amerika. Die USA sind eine Führungsnation. Und diese Führung bedeutet auch, und darauf warten die Deutschen ja manchmal ganz flehentlich, dass es jemand gibt im Weißen Haus, der sagt, was getan werden muss.
Das ist, verstehe ich alles. Aber die Europäer, und das sind ja nicht nur die Deutschen, sitzen immer auf einem sehr hohen Ross, erklären den Amerikanern immer ganz genau, was sie zu tun haben. Und ganz häufig stellt sich dann heraus, dass die europäischen Ideen nicht so super waren.
Ich bin in jedem der Kritikpunkte an den Europäern und den Deutschen völlig auf Ihrer Seite. Wir schlafwandeln durch die Geschichte. Wir schaffen es nicht, Europa handlungsfähig zu machen. Die Deutschen als finanzkräftigste Nation innerhalb der NATO, innerhalb der EU, sind im Grunde ein Trauerspiel, was außenpolitische Aufgeklärtheit und Führung anlangt. Und trotzdem, glaube ich, ist eine Strategie, wie sie Biden verfolgt hat, die Europäer unter den Arm zu nehmen und mit ihnen zu marschieren, insgesamt eine bessere, als auf Konfrontation zu setzen. Konfrontation mag manchmal helfen und ist manchmal hilfreich. Und da hat Trump bestimmt mit seiner Schocktherapie, gerade in der NATO, doch einiges bewegt. Aber das letzte Vertrauen, dass Amerika doch hinter den Europäern steht, würden die Deutschen, glaube ich, erst haben, wenn jemand wie Biden oder Harris im Weißen Haus sitzt.
Kamala Harris sagt, Trump sei eine Gefahr für die Demokratie. Stimmen Sie dem zu? Immerhin, Sie haben gerade jetzt ein neues Buch geschrieben, Die Unvereinigten Staaten, das politische System der USA und die Zukunft der Demokratie. Also ist die amerikanische Demokratie in Gefahr?
Ich würde sagen, ja, die amerikanische Demokratie ist in Gefahr. Sie ist nicht nur in Gefahr wegen Trump. Trump ist ja auch Symptom von Entwicklungen, die sich über Jahrzehnte ins System gefräst haben. Bleiben wir vielleicht erst bei der strukturellen Frage. Wir haben in den USA eine parteipolitische Polarisierung mittlerweile, die alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens und des politischen Lebens durchdringt. Die Nominierungen für den Supreme Court, die Richter, werden heute rein parteipolitisch getroffen. Die Abstimmung, das Abstimmungsverhalten im Kongress ist mittlerweile fast etwas, was erinnert an Fraktionsdisziplin in parlamentarischen Systemen. Wir haben bei den Polarisierungen zwischen den Einzelstaaten mittlerweile ein Maß erreicht, wo es wirklich für das persönliche Leben ganz entscheidend ist, ob sie in Tennessee Bürger der Vereinigten Staaten sind oder in Kalifornien, in der Abtreibungsfrage, in der Todesstrafe, in der Frage, wie sie überhaupt abstimmen dürfen. Also wir haben eine breite Spaltung in den USA, die, und es gab schon andere Spaltungen in den USA, diesmal zwischen und entlang der Parteilinien verläuft. Und das ist für ein Präsidialsystem Gift. Schon die Verfassungsväter argumentierten immer wieder, wir dürfen nicht in zwei große Gruppen zerfallen. Warum? Weil das Präsidialsystem ja auszeichnet, dass der Präsident und der Kongress aus unterschiedlichen Wahlen hervorgehen. Und man nicht garantieren kann, dass die Mehrheiten immer korrelieren. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss der Präsident in der Lage sein, über die Parteigrenzen hinaus Mehrheiten zu finden, sonst wird das System dysfunktional. Ronald Reagan konnte das noch meisterhaft machen. Der setzte sich mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Demokrat, Tip O'Neill, zusammen. Sie tauschten ein paar irische Jokes aus. Das half ihnen, weil sie beide irische Vorfahren hatten. Und dann handelten sie Gesetzespakete, Haushaltsbeschlüsse und so weiter aus. Das ist heute fast unmöglich. Und das führt bei sehr vielen Amerikanern zu dem Gefühl und zu der Tatsache, dass im Grunde Parteipolitik ein lähmender Faktor in diesem System ist. Und auf diesen Entwicklungen schwimmt Trump. Er ist nicht der Verursacher der parteipolitischen Spannungen, aber er nutzt sie für seinen Wahlkampf, er nutzt sie für seine Regierung und er verschärft sie durch seine Rhetorik ungemein. Und deshalb ist er quasi Katalysator, Antreiber und Profiteur dieser Entwicklung.
Aber auch ein demokratischer Präsident oder eine Präsidentin sind Unterworfene dieser Polarisierung. Sie machen es dann vielleicht im Ton etwas anders. Biden hat es im Ton etwas anders gemacht. Aber die Entscheidungen waren dann am Schluss, auch auf Gesetzesebene, eben genauso entlang einer Frontlinie.
Aus der Spaltung kommt man auch als einzelner Präsident oder einzelner Politiker nicht wirklich raus. Seit Obama haben alle Präsidenten versprochen, natürlich für ganz Amerika da zu sein. Und nach dem Wahlkampf, die meistens in den USA sehr hart sind, wieder die Nation zusammenzuführen. Selbst dieses Bekenntnis hat Trump nicht mehr von sich gegeben, sondern er hat damals in seiner Ansprache 2017 am 20. Januar gesagt, jetzt kommt die Zeit im Grunde der Rache, jetzt kommt die Zeit, wo wir durchregieren werden. Er hatte ja Mehrheiten in beiden Häusern. Das ist ein anderer Ton, aber es ist ein Ton, der eigentlich die Normen und Regeln der amerikanischen gewachsenen Demokratie schon verletzt. Und amerikanische Spitzenpolitiker wie der Präsident sind andere Figuren als ein deutscher Kanzler. Warum? Weil er beide Ämter, die Exekutivführung und sozusagen die Verkörperung des Staatswesens in sich hat. Und da macht der Ton auch die Musik. Wenn ich Gegner, wie es Trump jetzt gemacht hat im Wahlkampf, als Ungeziefer bezeichne, dann führen wir einen Ton in die Politik ein, der eigentlich in dieser Mäßigung, die wir als Gesellschaft in der Demokratie immer brauchen, kontraproduktiv ist.
Aber ist dann Trump am Ende des Tages nicht einfach ein gnadenloser Opportunist? Er sieht den langfristigen Trend der Polarisierung. Er sagt sich, ist mir eigentlich wurscht, ob das eine Gefahr für das politische System ist. Ich beute den Trend aus. Reiner Opportunismus.
Trump, und das ist seine große Gabe, er hat relativ wenige Prinzipien. Er kann Gelegenheiten erkennen und er hat ein animalisches Gefühl für Stimmungen. Also Trump kam nicht aus dem Nichts. Da gab es schon lange gesellschaftliche Entwicklungen, die er, und das müssen wir Politikwissenschaftler und ich mir selbst auch immer wieder vorwerfen, nicht so gut erkannt haben wie er. Es war so eine Trial-and-Error-Methode bei ihm. Er versuchte, er probierte Dinge aus und sah auf einmal, das funktioniert. Das ist hohe politische Kunst, die er natürlich gelernt hat, weil er 10 Jahre eine sehr erfolgreiche Fernsehshow gemacht hat, auf, sagen wir, mittlerem intellektuellem Niveau. Aber er wusste sehr viel besser als andere, jetzt könnte man sagen abgehobenere Eliten, wie Amerika tickt und was man mit Amerika in der Zukunft auch machen kann. Das ist die eine Seite. Ob ich dann opportunistisch genug bin, um eine Sprache in die Diskussion einzuführen, ob ich Methoden und Normen verletze, die eigentlich lange etabliert sind, das ist dann schon, glaube ich, wo man den Ball etwas zu weit schießt in autoritäre Instinkte. Ich glaube, er hat keine demokratische Faser in seinem Leib. Er hat autoritäre Grundinstinkte. Und das amerikanische System ist nicht wirklich darauf vorbereitet, dass jemand wie er auf dieses System wie ein Tsunami hereinbricht. Und das haben die Republikaner nicht wirklich verstanden. Die wollten ihn ja auch nicht als Präsidentschaftskandidaten. Und er hat die Partei gekapert und übernommen. Und das haben die Demokraten auch die längste Zeit nicht wirklich verstanden. Und langsam lernen sie, welche Fehler sie gemacht haben in den 10, 15 Jahren vor Trump.
Zuerst schien dem Tsunami Trump diesmal die Wahl relativ sicher. Dann kam der Hype um Kamala Harris. Hat sich aber die Ausgangslage wirklich verändert? Denn die meisten Wähler sind ja ziemlich festgelegt in ihren Parteipräferenzen. Also Männer wählen eher republikanisch, Frauen wählen eher demokratisch. Hat sich die Ausgangslage geändert?
Es gibt eine kurze und eine lange Antwort. Die kurze Antwort ist, ja, sie hat sich geändert. Warum? Weil Biden mit großer Wahrscheinlichkeit, fast Sicherheit, gegen Trump verloren hätte. Da waren die Umfragen seit einem Jahr so ausgefallen, dass Trump doch immer deutlich vor Biden lag. Jetzt kommt die lange Antwort. Wenn wir heute auf die Umfragen schauen, die natürlich immer Momentaufnahmen sind, aber rückblickend sehr stabil sind, haben wir im Grunde seit 2016, also als Trump gegen Hillary Clinton antrat und 2020, als Biden gegen Trump antrat, kaum eine Veränderung der beiden Wählergruppen. Die Umfragen zeigen, dass im Grunde die beiden Wählerklientele, und Sie haben einige gerade angesprochen, so festgefügt sind, dass wir eine Linie durchziehen können mit dem Aussetzer eben von Biden, als er durch seine Senilität, vor allem nach dieser Debatte am 27. Juni, völlig abschmierte. Was Harris jetzt sogar als großen Erfolg verkauft, ist im Grunde die Rückkehr zum Status quo ante. Also sie ist in der gleichen Position, ich würde sagen, ein bisschen schlechteren Position als Biden vor 4 Jahren und etwa in der gleichen Position als Hillary Clinton vor 8 Jahren. Das Phänomen, das wir in Deutschland so stark haben, des Wechselwählers, finden wir in den USA kaum mehr. Es gibt Umfragen, es gibt Erhebungen von Kollegen von mir, die sagen, dass etwa 3% überhaupt noch der amerikanischen Bevölkerung nach demokratisch oder republikanisch zu gewinnen sind. Das heißt, es geht mittlerweile vor allem um Mobilisierung. Und was Harris geschafft hat, was die Demokraten geschafft haben durch den Wechsel von Biden zu Harris, ist alte Klientele, die etwas desillusioniert waren mit dem altersschwachen Biden, zurückzuholen. Junge Wähler, Frauen etwas stärker, Minderheiten. Sie ist aber nicht so populär wie Biden, wie etwa Biden war bei älteren weißen Männern. Da hat sie etwas verloren in den letzten Wochen, seit sie Kandidatin ist. Also es gibt quasi die gleiche Ausgangssituation wie vor 4 und 8 Jahren.
Also wenn ich Sie recht verstehe, ein fitter Biden wäre immer noch besser gewesen als Kamala Harris.
Hypothetisch ja. Warum? Weil gerade in den ominösen Swing States, also den Staaten, die entscheidend sind für den Ausgang der Wahl. Und das sind vor allem die 3 Staaten an den großen Seen. Michigan, Wisconsin und Pennsylvania. überdurchschnittlich weiß, überdurchschnittlich aus der Arbeiterschaft bestückt sind und überdurchschnittlich auch älter sind. Das heißt, für die war Biden nicht außergewöhnlich. Deshalb holt Kamala Harris in diesen Staaten auch nicht so schnell auf oder ist nicht so weit vorne, wie man erwarten könnte, dass sie sein würde. Sie ist eher stärker in anderen Swing States, den modernen Swing States, wenn Sie so wollen. Also Arizona mit einer starken hispanischen Minderheit und vielen jüngeren Wählern. Sie ist eher stärker in Nevada. Aber sie ist nicht stark, wie man erwarten würde, in diesen drei Staaten an den großen Seen, wo damals Joe Biden, so muss man sagen, die Wahlen gewonnen hat vor 4 Jahren.
Ist Kamala Harris das kleinere Übel als Trump? Immerhin in ihrer Wirtschaftspolitik hat sie ja bisher jetzt eher verstörende Akzente gesetzt. Sie setzt sich ein für Preiskontrollen und wir wissen, Preiskontrollen, erstens mal bringen sie nichts. Und zweitens, wenn sie irgendetwas bringen, dann doch nur, dass sie die Inflation anheizen.
Absolut. Also wirtschaftspolitisch würde ich keinem der beiden Kandidaten wirklich trauen. Das ist wahrscheinlich das etwas Ernüchternde in diesem Wahlkampf, dass, wenn wir rein nach Sachthemen gehen würden, in der Wirtschaftspolitik, Binnen- wie Außenwirtschaftspolitik, wir zwei Protektionisten und Staatsinterventionisten im Weißen Haus haben würden. Das ist die neue Realität der amerikanischen Politik. Man glaubt, dass die dramatischen Wandlungsprozesse in der Wirtschaft eben nur durch Abschottung zu überwinden sind. Das ist, würde ich sagen, nach allem, was wir aus der Ökonomie wissen, eine Kurzschlusslogik. Aber politisch funktioniert sie. Deshalb halten beide dran fest. Strafzölle, Abschottung, selbst so Ideen wie Preiskontrollen, was sie jetzt nur für ein bestimmtes Segment festgelegt hat, ist im Grunde Gift für die Wirtschaft. Aber es ist ein wunderbares Gebräu, wenn sie Präsident werden wollen. Es geht also hier, glaube ich, nicht um Richtungsentscheidungen in Frage der Wirtschaftskompetenz.
Und wieso sind die Amerikaner unterdessen für so viel Interventionismus empfänglich? Wir haben doch eigentlich alle gelernt, das ist eher eine europäische Spezialität. Und die Amerikaner sind für freien Markt, freien Handel und offene Märkte.
Ich glaube, es ist auch etwas, was die Politiker vor allem zu verantworten haben. Die geben Stichworte, wir nennen es in der Politikwissenschaft Cues, an die Bevölkerung. Sie sagen, es gibt neue Regeln, es gibt neue Rezepte, wie wir aus dieser angespannten ökonomischen Lage rauskommen. Und wir hatten mal eine Zeit, noch nicht so lange her, unter Obama, wo Obama angestoßen hat, dieses TTIP, diese Freihandelszone mit den Europäern, gescheitert ist an Angela Merkel und dem freihändlerischen Europa, zumindest in Anführungszeichen. Warum? Weil wir Chlorhühnchendebatten hier entfacht haben, die die letzte Chance, glaube ich, für eine transatlantische Freihandelszone wirklich zunichte gemacht haben. Seitdem gibt es keinen freihändlerischen Präsidenten und auch keinen freihändlerischen Kandidaten mehr. Die Republikaner, die eigentlich die Partei des Freihandels waren, mit kleinen Einschränkungen, auch Reagan hat Kompromisse gemacht, aber ideologisch waren die immer auf der freihändlerischen Seite, sind von Trump eigentlich völlig rübergezogen worden in die Säule, wenn man so will, der Staatsintervention, der Strafzölle. Das waren ja auch die ersten Maßnahmen, die er verhängt hat. Und das drückt aus eine breite Unzufriedenheit mit der Wirtschaftsentwicklung in den USA, die aber wahrscheinlich andere Gründe hat als die Konkurrenz mit China, die andere Gründe hat als unfaire Handelspraktiken von Südkorea und anderen Nationen. Aber es ist die einfachste Lösung. Die Demokraten waren schon immer etwas protektionistischer, weil die Gewerkschaften sehr stark waren. Aber Trump bricht jetzt auch in diese Klientel der gewerkschaftstreuen Arbeiter ein bei den Demokraten und damit verändert er auch das Programm. Und wenn man eine Konstante in Trumps politischer Entwicklung findet, dann ist es eigentlich die Feindlichkeit gegenüber Immigration und die Liebe zu Strafzöllen. was sich Amerika leichter leisten kann als gigantischer Binnenmarkt.
Aber wer, klar, als gigantischer Binnenmarkt können Sie sehr viel mehr aus sich selber herausschöpfen. Aber wäre es dann nicht eigentlich klug von Harry, es, wenn Trump sozusagen nach links geht, eine Ausgleichsbewegung zu machen und an eher nach rechts zu gehen? Und was macht sie? Sie geht noch viel weiter nach links. Sie will auch Subventionen für den Hauskauf und alles Mögliche. Also wäre es nicht klüger, sie würde sich anders verhalten?
Ich glaube, das hat sie sich schon überlegt. Und das haben die Berater, die die Umfragen auswerten, sich genau überlegt. Wir wissen mittlerweile, dass dieser freihändlerische Impetus, der die amerikanische Nation eigentlich lange Zeit prägte, sich verflüchtigt hat. Das ist mittlerweile weitgehend Konsens in beiden Parteien und da kommt sie nicht raus. Bei den Demokraten muss man noch dazu sagen, das ist eine sehr viel heterogenere Partei als die Republikaner, die ja weitgehend von Trump dominiert wird heute. Also da gibt es auch unterschiedliche Flügel, die können sich nicht zu Wort melden, weil man da nichts mehr werden kann politisch, wenn man sich nicht Trump völlig unterwirft. Die Demokraten sind sehr heterogen, die haben den starken Gewerkschaftsflügel, die haben mit Bernie Sanders einen starken sozialistischen Flügel, die haben diese Wokeness-Bewegung an den Universitäten und auch dort ist im Grunde Freihandel schon ein böses Wort. Das heißt, es gibt nur noch ganz kleine Gruppen, auch innerhalb der demokratischen Partei, die wirklich sich für den Freihandel aussprechen. Und das ist sozusagen, mir wäre es auch lieber, es wäre anders. Aber Wahlkampf, vom Wahlkampfkalkül geht es vor allem darum, in diesen drei Swing States die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter zu gewinnen. Und es gibt Debatten, Japan will ein Stahlwerk übernehmen in den USA, Biden will das verhindern. Ökonomisch völliger Irrsinn, das zu verhindern, weil die Japaner würden Geld und Know-how und Produktivität bringen. Aber jetzt in dem Zeitpunkt will man es vor den Wahlen einfach nicht machen, weil man dann sofort attackiert werden kann, Ausverkauf von Amerika. Und das ist mittlerweile für beide Parteien nicht mehr akzeptabel, die mittlerweile denselben Slogan haben, nämlich Buy American. Das war eigentlich mal ein demokratischer Slogan. Jetzt tritt auch Trump mit dem Slogan auf. Also hier gibt es im Grunde eine weitgehende Deckung der politischen Positionen.
Und Harris macht da voll mit. Also da setzt sie wirklich fort, was Biden begonnen hat.
Ja, das macht sie. Man muss sogar weiter zurückgehen. Sie setzt fort, was Trump begonnen hat. Er war der Erste, der in großem Maße Strafzölle eingeführt hat. Jetzt versucht ihn Biden zu toppen. Er hat ja gerade vor wenigen Monaten Strafzölle auf Elektroautos aus China eingeführt. Trump hatte 25%, jetzt sind es 100%. Und ich könnte mir vorstellen, Harris, um noch was Neues draufzusetzen, macht 150%. Also es ist ein Überbietungswettbewerb. Wer kann den amerikanischen Arbeiter besser schützen?
Aber vielleicht sind beide Kandidaten sehr, sehr clever, weil sie wissen, wie der Zeitgeist funktioniert. Und wir sehen es ja auch, die EU hat auch gerade Strafzölle auf Elektroautos aus China verhängt, was noch einen Tick irrsinniger ist, weil ganz viele der Elektroautos ja aus westlichen Firmen in China stammen. Also Irrsinn hoch 10. Das scheint irgendwie ein bisschen der Zeitgeist zu sein.
Absolut. Das hat sich reingefressen in beide politischen Systeme. Wir in Europa werden eigentlich immer französischer, die ja immer so etatistisch waren. Und für die EU ist ein großes Problem, Entschuldigung, dass die Briten ausgeschieden sind. Die Briten waren immer Freihändler, egal ob das eine Tony Blair-Regierung war oder eine Cameron-Regierung. Und das waren immer die Verbündeten der Deutschen. Auf einmal ist Deutschland allein zu Haus unter den großen Nationen. Und die Franzosen und die Italiener setzen ihren Kurs der Staatsintervention, der hemmungslosen Verschuldung, der Abschottung auch gegenüber Märkten durch. Natürlich auch nachvollziehbar, weil sie so nicht exponiert sind wie die Deutschen im internationalen Handel. Wir erwirtschaften von allen Nationen vergleichbarer Größe in Deutschland den größten Anteil unseres Wohlstands durch Exporte und Importe. Und das bedeutet eben ein ganz anderes Herangehen an internationale Politik. Und wenn man das nicht im Hinterkopf hat, dann versündigt man sich eigentlich am deutschen Wohlstand. Und ich glaube, das tut die jetzige Ampelregierung.
Das ist Deutschland, aber umgekehrt für Amerika heißt es, Sie haben es schon angesprochen, wenn man einen so großen Teil eben doch am Schluss durch seinen eigenen Binnenmarkt verdient, dann ist es ja vielleicht sogar klüger am Ende des Tages, das zu machen, was Biden und Harris tun?
Nun, ich würde sagen, es kostet immer Wohlstand, weil man hat ja sozusagen die Wirtschaftsbeziehungen, nehmen wir mal nur mit China, nicht ausgebaut, weil man die Chinesen so liebt, sondern weil es einfach ein gutes Geschäft war. Amerikanische Arbeiter, und das übersieht man heute oft, können sich die schönsten, größten Flachbildschirme leisten, die einen Spottpreis kosten. Warum? Weil sie in China produziert werden und somit auch den Lebensstandard der Amerikaner erhöhen. Wir hatten ja so ein paar Beispiele, wo Trump Zölle erhöht hat auf Waschmaschinen, die aus Südkorea importiert wurden. Das wurde natürlich von den Verkäufern in den USA draufgeschlagen. Und auf einmal kostete jeder gerettete Arbeitsplatz in den USA $600,000. Also es ist eine Vernichtung von Kapital, von Produktivität, von Volkseinkommen. Amerika, und jetzt bin ich bei Ihnen, kann sich's leichter leisten, weil Amerika von allen großen Nationen am wenigsten außenhandelsabhängig ist. Das heißt, es schlägt nicht so durch und die Gefahren sind nicht so dramatisch wie etwa in Deutschland, das sozusagen am anderen Ebene der Angewiesenheit auf internationalen Handel ist.
Sie haben erwähnt, wie heterogen die demokratische Partei ist. Das zwingt Kamala Harris ja eigentlich immer zu einem totalen Balanceakt. Wir sehen es sehr stark in der Nahostpolitik. Einerseits betont sie natürlich das Selbstverteidigungsrecht Israels, dann betont sie wiederum das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser. Aber wie lange geht das noch dazu in diesem Wahlkampf gut? Irgendwann wird sie ja mal Farbe bekennen müssen und beides kann man nicht haben. Man kann nicht die Israeli komplett zufrieden machen und gleichzeitig die Palästinenser. Also irgendwann, wenn wir jetzt nur mal dieses kleine Beispiel Nahost nehmen, irgendwann wird sie Farbe bekennen müssen.
Das ist die Frage. Im Moment ist ihr Wahlkampf ja relativ nebulös. Und sie hat den Vorteil, dass sie so spät eingestiegen ist in diesen Wahlkampf und Kandidatin wurde, dass sozusagen die harten Fragen noch nicht wirklich auf sie eingeprasselt sind. Das Problem, das Sie ansprechen, ist auch ein relativ neues. Warum? Weil in den Swing States, vor allem in Michigan, die palästinensischstämmigen Gruppen, meistens palästinensische Christen und die Muslime, eine relativ große Wählergruppe sind, die traditionell für die Demokraten stimmen. Warum? Ganz einfach. Trump ist ja über Muslime und Ausländer immer wieder hergezogen. Also die haben im Grunde nur die Demokraten. Aber die sind etwas abtrünnig geworden, als Biden gleich nach dem 7. Oktober letzten Jahres sich 100% gegen Israel gestellt hat. Und jetzt muss sie lavieren. Lavieren ist aber der Inhalt der Politik. Nach den Wahlen hat sie vielleicht mehr Flexibilität, wenn sie gewählt werden sollte. Dann kann sie sich vielleicht deutlicher bekennen. Jetzt im Wahlkampf wäre es in vielen Fragen relativ dumm, sich zu sehr festzulegen. Warum? Ich muss diese große Partei irgendwie zusammenhalten. Und ich kann mir gerade bei diesen unglaublich engen Margen, die wir ja im Grunde in den USA seit 20 Jahren haben, Präsidentschaftswahlen werden ja so eng entschieden. 2000, 537 Stimmen in Florida. 2004, da war nur Ohio der Staat, wenn den Kerry damals gewonnen hätte, wäre er Präsident gewesen. Unter Trump und Biden haben wir es ja auch erlebt. Es gibt nur noch ganz wenige Swing States. Man kann sich also kaum mehr leisten, irgendjemanden zu verprellen, muss jedem alles versprechen. Und es ist Aufgabe im Grunde der Journalisten, sie damit nicht durchkommen zu lassen und des politischen Gegners.
Aber die amerikanischen Journalisten haben jetzt nicht den Ruf, dass sie auf kritische Fragen verzichten. Und wir haben noch ein paar Wochen Wahlkampf. Und ich kann mir kein System, polarisiertes System vorstellen, wo sie im Schlafwagen an die Macht kommen.
Ja, Das ist die Frage. Im Moment ist die Schlafwagenstrategie, die Harris ja etwas fährt, alle Sachen nur so ein bisschen anzutatschen und zu sagen, wir machen alles besser und vor allem vor Trump zu warnen. Bisher geht's einigermaßen auf. Und solange sie damit durchkommt, wird sie sich auch keinem wirklich scharfen Interview stellen. Wir werden in den Präsidentschaftsdebatten sehen, ob die wirklich dazu führen, dass es sehr viel schärfere Konfrontationen gibt. Das ist im Grunde im Moment die veränderte Stimmungslage. Sie hofft, dass sie die letzten Wochen dieses Wahlkampfs durchsteht mit Mobilisierung. Und ihr großes Vorbild ist Obama. Von Obama haben wir ja auch nicht viel gehört damals. Er hatte auch keinen Track Record, wie man im Englischen sagt. Er war ja nur 2 Jahre Senator. Yes, we can. Jetzt ist ihr Wahlkampfslogan, so hat ihn Obama ausgegeben, yes, she can. Wenn man so weit durchkommt, wird man nicht wirklich irgendeine Gruppe verprellen wollen.
Aber Obama ist ein ganz herausragender Rhetoriker. Er kann, wie das Clinton auch konnte, sofort eine Beziehung zu großen Menschengruppen herstellen. Das sehe ich bei Harris so nicht.
Nee, das war auch nie ihre Stärke. Und wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, sie ist ja vor 4 Jahren schon mal angetreten als Präsidentschaftskandidatin. Und ihre ganze Kandidatur ist im Grunde implodiert. Das ist nicht unbedingt ein sehr gutes Zeichen, dass man größere Gruppen der eigenen Partei und der Bevölkerung für sich begeistern kann. Da spielt sie schon in einer anderen Kategorie als Obama. Da bin ich völlig bei Ihnen. Ob sowas rauskommt in den letzten Wahlkampfwochen, ob es gefordert ist, sie macht ja sehr viel Wahlkampf über natürlich Fernsehwerbung, vor allem in den Swing States ist sie sehr aktiv. Sie hat mit Walz jemand gewählt als Vizepräsidentschaftskandidaten, der das besser kann. Der kann sehr schnell eine Verbindung herstellen, der kompensiert ein bisschen was. Aber in der Tat, sie ist nicht eine Idealkandidatin und sie wäre wahrscheinlich nie Kandidatin dieser Partei geworden, wenn Biden nicht so spät zurückgetreten wäre. Wäre er im Februar nicht mehr angetreten, also vor den Vorwahlen, glaube ich, hätte Kamala Harris keine großen Chancen gehabt, sich in so einem langen Prozess, wo man ja auf Herz und Nieren geprüft wird. Das ist ja in Amerika immer so faszinierend zu sehen, dass ich erst mal diese Vorwahlen durchlaufen muss mit Dutzenden von Debatten. Da fallen die Schwachen wahrscheinlich schnell hinten runter. Jetzt ist es quasi die einzige Möglichkeit für sie gewesen, Kandidatin zu werden. Und jetzt haben die Demokraten quasi sie als letzte beste Hoffnung. Und das gibt auch sehr viel rückgestauten Enthusiasmus in dieser Partei, den sie ja 8 Jahre auf niemand projizieren konnten. Hillary Clinton war nicht jemand wirklich, der Enthusiasmus entfachte. Auch Biden war mehr eine Notlösung, die man aus dem Hut zog, weil man niemand besseren hatte. Der letzte, der wirklich die Massen begeisterte, war Obama 2008, noch mehr als 2012. Das heißt, es gibt sehr viel aufgestaute Liebe, die man auf irgendjemand projizieren will. Und davon profitiert Kamala Harris. Wenn sie es bis zum 5. November durchhält, gut. Aber es kann durchaus noch mal implodieren.
Aber im Grunde machen ja doch beide Wahlkampf auch mit Negativbotschaften. Der Trump sagt, dass Amerika geht den Bach runter. Harris sagt, also Trump ist eine Gefahr für die Demokratie. Sind beides am Schluss eher Negativbotschaften. Keiner der beiden Kandidaten hat eine positive Vision von den Vereinigten Staaten anzubieten.
Nun, wir wissen aus der Wahlforschung, dass Negativbotschaften besser wirken als Positivbotschaften. Gerade in der Fernsehwerbung, wenn man den Gegner verteufelt, kann man vielleicht noch einen dieser wenigen Wechselwähler gewinnen oder zumindest die eigene Klientel mobilisieren. Wir haben auch sehr gute Daten mittlerweile, dass der Hass auf die andere Partei ein wichtigerer Faktor ist als die Zustimmung zur eigenen Partei. Und das spielt natürlich in dem Wahlkampf eine große Rolle. Das war auch eines der Erfolgsrezepte von Trump, den ja nicht alle geliebt haben in seiner Partei, aber sie sagten immer noch besser als die Demokraten, die korrupt sind und nur die Eliten und unsere Interessen nicht wirklich die interessieren. Das ist ganz wichtig. Trump spielt dieses Spiel quasi im dritten Wahlkampf, was ja sehr außergewöhnlich ist in der amerikanischen Geschichte. Ich glaube, Harris versucht, etwas mehr Enthusiasmus reinzubringen. Also der Parteitag in Chicago war ja ein Parteitag der Freude und des Aufbruchs und zumindest diese Stimmung zu verbreiten.
Dennoch muss man sagen, Hass als Erfolgsfaktor, das ist kein schönes Fazit. Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Herr Bierling, herzlichen Dank für das Gespräch. Und Ihnen, liebes Publikum, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, am 20. Oktober bei NZZ Stammpunkte.
Und das war der Podcast NZZ Stammpunkte. Natürlich könnt ihr das Interview auch anschauen, wenn ihr mögt. Den Link zur Sendung findet ihr in den Shownotes. Ich bin Erik Guyer. Bis zum nächsten Mal. Ade.